keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Da sind wir wieder im Jahr 92.
Huch.
Folge Nummer 3 diesen Monat, oder?
Folge Nummer 3. Genau, ja.
Und wir reden heute über eine Platte, die ich mir rausgepickt habe aus dem 92er Chaos. Und ja, ganz ehrlich.
Es ist wirklich Chaos,
ey,
ja.
Das, also ich hätte mir da wirklich, da waren ja unzählige Möglichkeiten, also was man sich da rauspinnen könnte.
Ich habe ja auch lange genug gehadert. Ne?
Ich weiß, ich erinnere mich. Aber lass uns doch kurz vorher über was anderes sprechen, bevor wir zu meiner Wahl kommen. Dennis, du hattest auch noch ein Album angeschmissen. Und zwar hattest du gesagt, hier, lass uns doch mal kurz über die Diabolical Full Moon Mysticism von Immortal quatschen.
Oh ja.
Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein großer Freund von Immortal und ihren unzähligen
Videos?
Ja, also ja, dieses doch. Video will ich jetzt noch nicht mal so ne? Aber die
doch.
Sache. Nein. Man muss einfach mal so sagen, dass dieses Album in keinster Weise zu meinen Lieblingsalben der Band gehört. Weil ich bin da eigentlich der totale Fan eigentlich von der Battles in the North, von der Pure Holocaust und von der
Blizzard Beasts.
Ja, die Blizzard Beasts auch. Tatsächlich. Und bis zu der danach. Ich habe schon wieder den Namen. Da, hier, wo Tragedies.
It's the Heart of Winter.
Ja, genau. Das ist so die letzte Immortal. Und danach sind die mir einfach ein bisschen zu.
Ja.
Aber das Schöne an dem Album, an dem Debüt von denen ist, du merkst halt, die suchen noch ihren Sound.
Ja.
Boah, der Sound von dem Album ist so geil.
Boah, der Sound ist wirklich richtig gut.
Also, der
Material kann man sich wirklich drüber streiten, also
genau,
keine
genau.
Frage.
Material, Texte sind zum größten Teil totaler Müll.
Gut, das ist tatsächlich gut. Schrott.
Na, also, die waren noch nicht so im Blaststück angekommen, sag ich jetzt so.
Die Fantasy-Welt war noch
genau,
nicht so
genau, die Fantasy-Welt
ganz
mit ihren 35 verschiedenen Wörtern für Frost war noch nicht erfunden.
Stefan muss lachen.
Aber, aber der Sound auf diesem Album, der ist so roh.
35 Wörter.
Wo haben die das Ding damals aufgenommen?
ich habe mal geguckt.
Ja.
Ja, und zwar, eigentlich muss man mal so sagen, das ist eigentlich mega geil, weil das war eins der ersten Alben, warte mal eben, ich muss mal gerade gucken. Genau, das wurde von dem Pitten, von dem Produzenten Eirik Hundwin produziert. Und das war tatsächlich eine der ersten Platten, die der damals in Krieghallen-Studios aufgenommen hat.
Ach.
In Bergen. Und
okay.
Es kam halt wirklich, und wurde halt dann wirklich dann auch Mayhem, Burzum, Emperor, Satyricon, yeah. Enslaved, Gorgoroth, Borgnagar und Tarke später aufgenommen hat. Und das war eins der ersten Sachen, die der da gemacht hat.
Krass, das hätte ich jetzt, also
genau.
Gut, das wusste ich nicht. Also
es war tatsächlich das zweite, also es gab halt ein Demo, ein Self-Titled-Demo von Immortal, das hat er 91 produziert.
Genau.
Dann kam das Self-Titled von Burzum, was auch vom Sound her auch, gut, wir reden jetzt nicht über Burzum.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne?
Lass mal das Thema Burzum mal weg. Aber dann kam tatsächlich im gleichen Jahr 92 hatte halt die Diabolical halt von Immortal produziert.
Ja.
Und da muss man, also da merkst du aber auch, wie das halt weiterging. Danach hatte dann die beiden nächsten Alben von Burzum, die Aske und die Death of Enga wahrgemacht, die vom Sound her auch Wahnsinn sind.
Jo.
Dann kommt schon die Pure Holocaust von Immortal. Und da, wenn man jetzt überlegt, den Soundsprung von der Diabolical zu Pure Holocaust, das sind Welten. Welten, ne?
Ja, ich finde die aber auch Jahr gut.
Dazwischen, und nur ein Jahr dazwischen.
Aber auch
und dann
gut.
Kommt schon im Jahr danach, dann kommen wir ins Jahr 94, wo wir vielleicht mal irgendwann hinkommen. Und da sind wir dann schon bei der Night's Head Eclipse von Emperor.
Hui.
Und bei der Frost von Enslaved. Boah, und bei der Pentagram von Gorgoroth. Ja? Also, aber geh jetzt mal wieder zurück. Ne? Also, wie gesagt, mega interessanter Typ. Kleine Anekdote. Der hat auch eine Tochter, die wohl mal eine mega abgefahrene, krasse Biathletin war aus Norwegen. Ich habe keine Ahnung.
Eine Biathletin?
Eine Biathletin, genau. Ja, Dennis, genau. Wenn wir wissen, wenn irgendwo Biathleten herkommen, dann ja, aus Norwegen.
Ganz genau.
Gibt es dort Trinkveranstaltungen?
Ja.
Bestimmt.
Ja, ja, die gibt es da tatsächlich.
Die eine oder andere in der Sauna.
Nein, also wie gesagt, zu dem Album kann ich jetzt nicht so viel sagen, außer dass ich es halt für ihren Sound halt liebe, muss ich sagen. Aber so sind das jetzt für mich tatsächlich jetzt nicht so die, ist das nicht so das Album von Immortal, was bei mir viel läuft, sagen wir mal so. Ja.
Aber wie gesagt, allein so diese Historie dann dahinter, ne, wer wie wann wo aufgenommen hat, also finde ich ja schon immer per se sehr interessant.
Ja, total, total. Also besonders, also inwieweit, dass man sich mal überlegen muss, was da in dieser Kleinstadt sich da in ein paar Jahren entwickelt hat. Eine
Kleinstadt, da war doch alles rund um Bergen.
Alles um Bergen rum, ja.
Ja, ist ja keine Kleinstadt.
Ich finde, wenn du für eine musikalische Szene ist das schon auf jeden Fall eine Kleinstadt.
Also für, natürlich, wenn du jetzt an Ruhrgebiet und Ballungszentrum, ja, und die Menge an Menschen denkst, ja.
Für Norwegen ist es keine Kleinstadt.
Aber für Norwegen, ja, ist ja, es keine Kleinstadt.
Ja, ja.
Du hast in Norwegen nicht viele große Städte.
Ja.
Insofern gehört Bergen da schon mit zu den größeren.
Ja, ja.
Und das ist dann bei denen Ballungszentrum.
Ja, ja, gut, okay. Ja.
Ne, also, und hat dann natürlich auch wahrscheinlich ein relativ großes Einzugsgebiet.
Ja.
Ja, also,
ja,
und wie viele Menschen leben in Norwegen?
Ja, gut.
Im Gegensatz zu anderen,
ja,
Ländern,
ja, drumherum. Ja, ja.
Also ich glaube, das muss man immer in Relation sehen.
Ja, ja, aber es ist schon wirklich krass, was sich da so in Kürze der Zeit halt geballt hat und was sich daraus entwickelt hat.
Ich glaube halt, wenn du dann auch nicht so viele Möglichkeiten hast, dann triffst du dich auch noch viel mehr mit Gleichgesinnten.
Und ja,
was,
ja,
dann, ne? Also, ja, ja. Und du hast ja hier viel zu viele Möglichkeiten, dich auch abzulenken und mit anderen andere Dinge zu machen.
Ja, aber ich finde, es ist da halt genauso ein spannendes Thema, wenn du überlegst, wie sich da in dieser kürzesten Zeit diese Black-Metal-Szene entwickelt hat, genau in so einer, ja, okay, wie du es schon sagst, in so einem Ballungsgebiet, wo die Leute eigentlich keine anderen Möglichkeiten hatten, als sich dann zu finden und miteinander was zu tun, wie du halt auch jetzt im Pott in den 80ern halt mit dem Thrash-Metal halt hattest, ne? Das hat sich einfach nur entwickelt, ne?
Ja, also ich sag mal, wenn du dann halt irgendwo so eine Sammelstelle hast, wo die sich alle finden, dann kommt da entsprechend auch was raus. Ne? Ja. Ich meine, wenn wir jetzt hier über Musik aus dem Ruhrgebiet sprechen, abgesehen von den Trash-Sachen in den 80ern, ich sag mal auch rund um 2000er, die ganze Hardcore- und Metal-Bands,
ja,
die kennen sich ja auch alle untereinander. Und,
ja, ja, zum,
ne?
Meist,
und
ja,
das ist halt einfach so, wenn du in der gleichen Bewegung, in der gleichen, in einem gleichen Genre unterwegs bist, dann läufst du dir halt zwangsmäßig über den Weg. Und wenn du da dementsprechend noch viel weniger Leute hast, dann musst du nicht auf ein Metal-Zwerg warten. Und, ne? Dann hast du da halt ganz viele, die du immer wieder siehst auf allen Shows, die da sind.
Ja.
Und dann kommst du halt unmittelbar irgendwie zusammen. Also ja, insofern, weiß ich nicht, ich finde das gar nicht so. Was ich krasser finde, ist einfach, dass die dann aus diesem eigenen Kosmos heraus dann auch über die Grenzen hinaus so viele Bands dann auch nach draußen getragen wurden. Mhm. Das finde ich viel interessanter, ja, an der ganzen Nummer. Also, dass die so viele Bands dann aus ihrer
Impact
Bubble hatten,
draußen gab, ja,
die dann auf einmal europaweit, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich die einen oder anderen auch weltweit so erfolgreich wurden. Und das finde ich krasser. Ob die alle auf einer Welle von den ersten Bands mitgeschwommen sind und mitgenommen wurden von denen, weil halt alles Buddies irgendwie, weil die aus der gleichen Ecke kommen. Oder woran das lag. Oder, ne, also das finde ich viel spannender an der Nummer.
Mhm. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber du hast jetzt, das war so die Einstiegsplatte, die Dennis reingeschmissen hat. Und
genau,
du hast dir aber selber auch noch eine ausgesucht.
Genau, ich habe selber eine ausgesucht und ich habe mir auch so reingeguckt und dachte so, hab dann festgestellt, oh, da ist auch ganz klar eine Neurosis-Platte dabei. Und Neurosis sind ja im Grunde genommen eine meiner All-Time-Faves-Bands, was du natürlich nicht verstehen kannst, Stefan.
Doch, ich hab's gelesen und hab's gefeiert, als du Neurosis gesagt hast.
Lüger!
Boah, der. Und ich hatte Stefan schon Purzelbaum durch seine Bude machen.
Genau.
Und vor Freude.
Im Jahr 92 ist auch das dritte Album von Neurosis erschienen.
Das finde ich schon krass.
Das ist krass, ne? Das dritte Album, die Souls at Zero. Und da muss man sagen, auf dem Album sind sie halt noch sehr eingängig von den Songstrukturen.
Stefan muss lachen.
Also im Vergleich zu späteren Sachen, definitiv bin ich komplett bei
dir. Also wir sind noch nicht tief in diesen ganzen Geräuschgeschichten, Soundscaping-Sachen drin.
Aber trotzdem anstrengend.
Die ist sehr anstrengend, die Platte. Ja, ist sie.
Also ich fand die wirklich, die ist sehr schwer, die Platte.
Die ist sehr schwer, ja, das stimmt. Ja, also, und die ist sehr negativ und die ist sehr, aber da sind so großartige Songs drauf und auch alleine die Songstrukturen. Also ich wage mich jetzt mal so ein bisschen raus, aber also ich weiß zum Beispiel auch, dass sich der Gitarrist damals von Tool sehr mit No Roses auseinandergesetzt hat.
Okay.
Und die Songstrukturen und alle Sachen erkennst du auf den Erstwerken auch von Tool unfassbar wieder. Also wie Songstrukturen aufgebaut werden, wie Storys erzählt werden, über 7 Minuten, über 9 Minuten heraus, wo unfassbar viel in einem Song passiert, wo du wirklich mehr hast als einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss, also ganz viel wirklich drin vorkommt. Da sind einfach unfassbar Strukturen in den Songs, die aufgebaut werden, also Storys erzählt werden, also wie auch bei The Web oder Takenase und das ist Wahnsinn. Also da sind mindestens 4-5 Songs drauf, die ich immer wieder höre.
Darf ich vergessen, Album. Da war ja auch eine Zeit, also da, als er rauskam, da war ich schon ziemlich unique.
Hartsperrig.
Ja, ja.
Hartsperrige total, Musik also, für damalige Verhältnisse, wie auch, also selbst für heute
auch das
ist die hartsperrig, die Platte.
Auf jeden Fall. Ja? Und heute, ich habe immer so ein bisschen Probleme hier mit dem, wie heißt er da? Scott Kelly. Das schwingt immer so ein bisschen mit.
Scott Kelly, brauchen wir nicht drüber reden. Das Thema Scott Kelly No Roses ist endgültig vorbei.
Ja, ja, absolut.
No Roses sind halt mehr als Scott Kelly.
Klar.
Und
Steve von Till und alles, ne? Also, alles cool.
Also deshalb muss ich einfach sagen, also ich finde, die Platte ist soundmäßig echt gut gealtert.
Ja, die ist
wirklich
wobei,
gut gealtert.
Ja, wobei du hörst schon, die Gitarren sind so typisch 90er.
Ja, gut.
Also das ist schon. Ja. Also soundmäßig ist sie gut gealtert auf jeden Fall.
Da fehlt nach heutigen Sicht vielleicht so ein bisschen das Pfund drin oder so.
Ja, du hattest damals ja auch weniger Tools einfach. Ne? Also, wenn du überlegst, wie man damals recorded hat, da war das nicht. Also du, klar, hast du mal hier gedoppelt und gedreifacht oder was auch immer, ne? Aber mit irgendwelchen, wie soll man so schön, Supers-Geschichten und was, ich weiß nicht, da wurde einfach nicht mitgearbeitet.
Ja, die Sache ist halt einfach, das Album geht auch mal locker flockige 61 Minuten.
Ja.
Wenn man das durch hat, reicht das auch erstmal für den Tag. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich negativer Hassbrocken, der dir da vorgeworfen wird. Und ist halt alles andere als eingängig. Von daher kann ich auch Stefan vollkommen verstehen, dass er sagt so, boah, Jungs, ey, da quäle ich mich aber mehrmals durch. Kann ich verstehen. Ist absolutes Geschmacksthema. Aber die Souls at Zero, ey, bah, das ist einfach ein mega Album. Und ich muss einfach sagen, du merkst halt da auch ganz klar, wo die Reise später bei No Roses halt hingeht.
Ja, das merkst du auf jeden Fall. Ich meine, deswegen, also, als die rauskam, ich kann mich nicht dran erinnern, die in den frühen 90ern gehört zu haben. Der Name war mir immer ein Begriff, tatsächlich. Also, ich weiß auch gar nicht warum. Aber dieser Schriftzug, der ist immer so ein bisschen hängen geblieben.
Ja.
Ja, da kannte man irgendwie. Ne? War aber tatsächlich keine Band.
Also es kam ja eigentlich richtig durch, kamen sie ja erst mit der Enemy of the Sun 93 und der Through Silver and Blood 96.
Ich wollte gerade sagen, bei mir war da wahrscheinlich eher so 96 die Ecke.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt 92 überhaupt kein Thema bei mir.
Ich hab auch später kein Thema bei mir. Entschuldigung, musste ich einwerfen. Tut mir leid.
Hast du noch einen Schluck Cola für mich?
Ja, klar.
Ja, also ich habe die jetzt, nachdem du die reingeschmissen hast, mal angemacht. Boah, und ich fand die richtig schwierig zu hören. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Auch, weiß ich nicht, kalt, dunkel draußen, schlechte Laune. Und dann knallt sie die rein und dann, oh, also die hat mich dann auch so richtig, richtig, richtig hart gefickt, die Scheibe. War einfach so.
Selbst für meine Verhältnisse muss ich sagen, das ist auch keine Everyday-Platte.
Nein, ey, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also einige Sachen. Ich hab No Roses auch mal live gesehen.
Ist das eher Sommer, Winter oder Herbst?
Fick dich.
Das ist tatsächlich, glaube ich, bei Nils eher so eine Frühsommerplatte. Wenn er mal so langsam anfängt, mit kurzen Hosen.
Ah! Nein, aber also ich finde auch, genau wie du, Dennis, das ist halt eine Platte. Oder allgemein, die Band ist für mich total schwierig. Weil später dieses ganze Noisy-Zeug, also wo wirklich ja nur
diese Klangcollagen und
ja,
so weiter.
Ja, wo du so 15 Minuten und dann kommt auf einmal ein Geräusch und du denkst so, ach, die Platte war gar nicht aus, lief doch noch irgendwas. Das war das Rauschen, weil ich hier die ganze Zeit wahrgenommen habe.
Was mega so geil ist auch, ich erinnere mich noch, dass
also
damals...
Man muss da schon wirklich, also Nils, ich liebe dich wie ein Bruder, aber du haust manchmal Klamotten rein. Die muss man tatsächlich zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Situationen irgendwie...
Nicht hören.
Ohne Scheiß,
allein schwierig, dafür. Ist sehr, sehr schwierig.
Allein dafür, ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo noch die Datei habe. Damals, als die Times of Grace 99 rauskam von Neurosis, haben die als Nebenprojekt Tribes of Neurot die Dark Ambient Platte rausgebracht.
Ich, ja.
Und die ist so durchgemixt, dass wenn du die Platten zusammenhörst, die Sinn ergeben.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt dir die Tribes of Neurot und Neurosis Platte zusammen gemerged, der andere ist, du hältst keine 3 Minuten durch.
Die zerschreddert
an. Boah, das wird dein Kopf so hart ficken, dass du dann irgendwann sagst, so, boah, wisst ihr Leute, ich möchte gerne jetzt was Stumpfes hören, aber was ganz Stumpfes.
Dann möchtest du gar nichts mehr hören.
Nee, weil das ist wirklich die...
Dann möchtest du dich einfach nur in eine Ecke kauern und weinen. Also genau, das ist richtig krass, das ist ein richtiger Mindfuck.
Dann sitze ich in einer Dusche in Embryonalstellung und weine unter dem, genau.
Ja, du musst dir einfach vorstellen, das ist so wie ein Soundtrack zu einem Film, nur ist der Film ein Album. Das heißt, du bekommst einen Soundtrack zu einem Album, was im Grunde genommen halt das eigentliche Album untermalt. Es ist total krank.
Das ist wirklich, also die Idee dahinter, Hut ab, sehr, also absolut durchdacht.
Und, also ich glaube auch, du musst, auch wenn du solche, du verarbeitest ja irgendwas, also du wirst irgendwo eine Idee haben von irgendeiner gruseligen, beängstigenden, was auch immer. Also das sind ja meistens eher bedrückende Sachen, die da verarbeitet werden. Und du wirst ja irgendwelche Geschichten im Kopf haben, irgendwelche Bilder im Kopf haben, die du damit verarbeitest oder irgendwelche Emotionen und Gefühle, die du übermitteln willst. Ich glaube, dass sie das auch gut tun. Aber ich find's halt einfach nur anstrengend. Also wenn es mich zumindest so catchen würde, dass ich sagen würde, boah, ich find's spannend oder so. Aber ich find's einfach nur anstrengend. Ja, das ist halt, also Neurosis ist auch wirklich so eine Band, ich hab denen immer mal wieder die Möglichkeit gegeben. Ich hab immer mal wieder reingehört. Ich hab immer mal wieder dann auch ganz schnell auf Stopp gedrückt und gesagt, nee, hab ich keinen Bock drauf.
Also das ist aber auch so eine Sache, die findest du gut oder scheiße. Dazwischen ist nicht viel.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, also da muss man schon so... Ja, ich höre ja auch immer ganz gerne zwischendurch abgedrehten Kram und ich war ja auch immer so im Freundeskreis immer auch einer der wenigen, weißt du, der, weiß ich, Schlag mich tot Bands immer ganz gut fand.
Ja, ich meine, ich höre auch Mr. Bungle oder so, ne? Ich meine, da musst du auch einen rostigen Nagel in der Birne haben, um so eine Scheiße zu hören, ja. Oder Phantomas oder
aber,
so.
Ja, aber das ist so eine ganz andere Art.
Das ist was anderes.
Ja, das ist ja was
ganz, ganz andere Art von Atmosphäre. Ja. Weil sowas, die arbeiten ja mit solchen Klangteppichen und das ist schon, also da muss man schon, ich weiß nicht, keine Ahnung, von Natur aus an eine Waffel haben. Sorry Nils, also wir ticken da nicht ganz sauber anscheinend, aber das ist tatsächlich, also ich finde es auch mega anstrengend, jetzt auch beim Durchhören, ich fand die auch mega, mega anstrengend. Also ich glaube, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hätte ich das noch anders irgendwie bewertet. Aber ich merke so, wie bei mir so auch dieses musikalische Empfinden sich gerade auch in den letzten Jahren echt verändert hat an vielen Stellen. So, wie gesagt, Neurosis, ich habe die mehrfach live gesehen. Ich fand das eigentlich immer geil. Ich finde die Platte nicht schlecht, um Gottes Willen. Ne? Aber ich fand die einfach nur anstrengend. Ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht habe ich an dem Tag auch schlecht geschissen. Ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
glaube halt einfach, dass sie da auch ein bisschen das Gefühl vermittelt, ne? Also, das machen sie ja eh auf allen Platten.
Ja.
Du hast immer das Gefühl, das drängt dich so in irgendeine Ecke oder macht dich, zermürbt dich, macht dich klein, macht dich, will dich irgendwie angreifen auf so einer mentalen Ebene. Ja, ne? Das haben die schon immer gemacht. Mal aggressiver, mal weniger aggressiv, aber immer so, dass du das Empfinden hattest, die wollen was mit dir machen, was du gar nicht willst.
Ja, weil die Platten aber auch immer deine volle Aufmerksamkeit erfordert haben.
Immer. Ja, ja.
Ja. Also, ja, du kannst du kannst sie nicht hören.
Ja, genau.
Funktioniert nicht.
Ja.
Musst du wirklich, da muss man das kann hören, alles ein wirkliches Erleben. Das ist wirklich, weder du lässt dich darauf ein oder es funktioniert null.
Ja.
Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass das weiß ich nicht, aber könnte ich mir denken, dass wenn er die irgendwie, wenn er, was weiß ich, zu viel geraucht hast oder irgendwie auf irgendwas bist und dann sowas hörst, ich glaube, dann kann die dich
ganz schlechter Trip.
Dann macht die dich richtig fertig. Ja. Ich glaube, dann macht die dich richtig kaputt.
Ich war mal auf einem No Roses Konzert und die haben ja immer dieses mit dem Dia-Projektor und ich weiß, also das ist ja auch so ein Trademark von denen, ey,
so Live-Mitschnitte gesehen, aber ich habe die noch nie selber live.
Ja, besonders in der Phase, wo der, wie hieß der nochmal, Josh Graham, glaube ich, war das. Der war so in der mittleren Phase da, der war ja nur für die Visuals in der Band
zuständig. Ja, richtig.
Ich glaube, das war so ab Ende der 90er, Anfang 2000, war der, glaube ich, bis Ende 2000er dabei. Und der hat ja dann, da waren ja so richtige Videokunstwerke.
Der
hat mit 3 bis 4 Beamern gleichzeitig mit überlappenden Sachen gearbeitet. Überleg
mal, was du da für Filme fährst.
Ohne Scheiß. Ich glaube, in Köln war das, habe ich die gesehen. Und da war auch ein Typ im Publikum und der war sichtlich mit Substanzen diverse. Der kam schon, sagen wir mal so, man hat an seinen Augen erkennen können, dass er nicht ganz nüchtern war. Mhm. Und der kam dann zu dem Konzert und der stand da und du hast ihn wirklich angemerkt, dass er nach 15, 20 Minuten, der wusste nicht mehr, wohin mit sich. Mhm. Der war vollkommen, also die haben es wirklich musikalisch, visuell vollkommen überladen.
Mhm.
Also auch da, ich habe dann gestanden und habe gedacht, mein Gott, ey, wollen die mich jetzt hier geistig zerpflücken? Also das ist schon sehr krass.
Also live sind No Roses genau das, was ich mir vorstelle, wenn du in Guantanamo Bay sitzt.
Danke, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Den gleichen Gedanken hatte ich auch.
Genau. Das ist genau das, wie du einen, der nicht weiß, was gerade passiert.
Musikalisches Waterboarding.
Absolut, ja, genau. Ja, das
ja, ja, ich wie schon. Ist tatsächlich so. Deswegen, ey.
Aber dafür musst du die nicht live sehen, da kannst du ja auch eine Platte anmachen, das reicht schon.
Ja, aber wenn du dann noch, wie gesagt, diese visuelle Unterstützung natürlich. Und die Typen, die stehen dann auf der Bühne und sind dann, also ich muss überlegen, ich kriege jetzt nicht tatsächlich einen einzigen vom Gesicht her so reproduziert, sondern ich sehe nur das Bühnenbild. Also die gehen da auch als Musiker komplett drin unter.
Ja, so wie bei Tool halt auch, ne?
Ja, ähnlich.
Also, genau.
Ähnlich,
also die
Visuals. Aber ich finde krass, weil du das ja eben auch meintest mit Tool. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, dass zwischen den beiden Bands in irgendeiner Form eine Beziehung besteht.
Wenn du da mal drauf achtest, sind die Songstrukturen aber, auf den ersten Alben besonders.
Wenn ich so drüber nachdenke, weil Tool habe ich ja auch gehört, weil ich es einfach interessant fand. Die sind nicht ganz so schwer.
Nein, überhaupt nicht. Ist,
ne?
Ja, genau.
Aber die haben, wenn man so drüber nachdenkt, verstehe ich die Verbindung jetzt so. Habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ja. Wusste ich auch nicht, dass da irgendeine Verbindung besteht. Aber ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn.
Ja.
Hast du denn irgendwie einen Lieblingssong auf der Platte? Also wenn es sowas gibt? Ich frage nur für einen Freund.
Das war hart.
Also es gibt so 3, 4 Songs, die ich wirklich richtig gut finde. Ich würde mich tatsächlich für Takenase entscheiden. Das ist der 9. Song auf dem Album. Ist ein kurzes, kompakter Song von 7 Minuten 56. Den packe ich da drauf gerne. Ja.
Okay.
Was mit den Däumchen hier?
Ne, Däumchen machen wir nicht.
Machen wir keine Däumchen?
Machen wir keine Däumchen diesen Monat. Diesen Monat ist der 92er Jahrgang, das alles Daumen hoch.
Reinigen wir uns darauf. Nicht schlechtes 92.
Genau.
Machen wir nächste Woche weiter mit den nächsten Platten, oder?
Wer macht nächste Woche?
Mir ist das egal. Wir gucken mal, wer nächste Woche dran ist. Lasst euch überraschen da draußen.
Lass dich überraschen.
Da hat der Rudi Carrell auch noch gelebt, 92. Du, da gab es ja schon noch Herzblatt. Und im Übrigen, 92, The Chronicles of Young Indiana Jones kam.
Hab ich letzte Woche noch einen Film von gesehen.
Ich auch, die waren gar nicht so gut.
Nee, das stimmt. Doch, ich auch. Das war ein Hollywood-Film, wo der in Hollywood ist.
Und hab
ich
gesehen, der war auch so richtig gar nicht gut.
Der war, ja, richtig. Ja.
Aber die kam damals raus und ich habe mich sehr darüber gefreut.
Ja.
In diesem Sinne, die Herren, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.